Der Herr ist auferstanden.
Er ist auferstanden.
Ja, Jesus ist auferstanden. Gott hat ihn auferweckt. Gott kann das tun. Bei all den Wundern, die Jesus getan hat, und er hat ja auch Tote auferweckt, die Tochter des Jairus, den Lazarus, geht es nicht so sehr um das Wunder, sondern dass Gott es kann. Nach Ostern ging es weiter. Jesus hat den Jüngern gesagt, ihr könnt gleiche und größere Wunder tun, als ich das getan habe. Und in der Apostelgeschichte wird das deutlich. Es passiert eine ganze Menge. Da ist Stephanus, der gesteinigt wird, wo man sagt, es wäre ein Wunder, wenn er weiterleben könnte. Und dann ist dort Stephanus, der getötet wird und sagt, ich sehe den Himmel offen und Jesus neben Gott sitzen. Gott kann. Und der Himmel ist offen. Ich glaube, damals in der Zeit, wo Jesus hier auf dieser Erde war, in einer ganz besonderen Art und Weise, aber auch heute noch. Als nächstes holt Jesus den größten Christenhasser Paulus von seinem hohen Ross. Und Petrus versucht irgendwie Gemeinde aufzubauen. Und da starten wir jetzt mit einer Geschichte. Apostelgeschichte 9, 36 bis 43. Ich lese euch einmal vor. In Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha. Tabitha oder Dorcas, wie ihr Name auf Griechisch lautete, bedeutete Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lydda war, wurde sie krank und starb. Man wusch den Leichnam und bat ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Als die Jünger von Joppe erfuhren, dass Petrus sich in dem nicht weit entfernten Lydda aufhielt, schickten sie zwei Männer zu ihm mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihnen zu kommen. Petrus ging unverzüglich mit. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Dorcas gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Am Rande, dass sie hier nicht Tabitha genannt wird, sondern Dorcas, zeigt, dass es sehr gemischt war. Da waren viele griechisch sprechende Juden und nicht nur die hebräisch sprechenden. Doch Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer. Als er allein war, kniete er nieder und betete. Dann wandte er sich zu der Toten und sagte, Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Danach rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein, damit sie die wieder zum Leben erweckte Tabitha sehen konnten. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Petrus blieb noch längere Zeit in Joppe. Er wohnte bei einem gewissen Simon, einem Gerber. Tabitha, Jüngerin von Jesu. Die Gazelle. Sie war die Gründerin der ersten Kleiderkammer. Wenn es denn damals eine Kleiderkammer gegeben hätte, dann wäre sie es gewesen. Damals hatten nur wenige Leute viele Klamotten. Die meisten hatten das, was sie am Leib hatten und vielleicht noch eine Sache zum Wechseln. Tabitha war Schneiderin. Und sie hat für Leute geschneidert, die sich das nicht leisten konnten. Wahrscheinlich hatte sie zwischendurch mal ein paar Geldsäcke als Kunden, wo man dann auch ordentlich kassieren konnte. Und dann hat sie das Geld aber nicht gebunkert, sondern Menschen Kleidung geschneidert, die keiner hatten. Wir kennen den Spruch, ja, Kleider machen Leute. Wenn wir Kleidung haben, die wir schön finden, die uns ausmacht, dann fühlen wir uns anders und die anderen sehen uns auch anders. Das heißt, was diese Tabitha gemacht hat, war irre. Sie hat nämlich den Menschen nicht nur Kleidung geschneidert, sondern sie hat ihnen die Würde gegeben. Menschen, die sich nichts leisten konnten und dafür geschämt hatten, konnten aufrecht durchs Leben gehen, weil sie handgeschneiderte Klamotten hatten. Gut, damals gab es nur handgeschneidertes, aber es war eben etwas Besonderes. Und diese Tabitha wurde krank und starb. Das ging innerhalb kürzester Zeit. Und nun war Eile angesagt. Nach ihrem Tod kamen viele zusammen und die waren dankbar für das, was sie getan hatten. Und dann kommen einige Leute und sagen, wir müssen unbedingt Petrus informieren. Bei dieser Information ging es darum, Tabitha ist gestorben und vielleicht macht Petrus die Beerdigung. Und das Ganze musste schnell laufen. Man hat die Toten nicht lange rumliegen lassen. Meistens innerhalb von 8 Stunden musste die Sache über die Bühne. Lüder liegt südlich vom Flughafen Tel Aviv. Das ist da unten. Und heißt heute Lod. Joppe nennt sich heute Jaffa und ist ein Stadtteil von Tel Aviv und liegt da im Norden. Beide Orte liegen 22 Kilometer auseinander, je nachdem, welche Wander-App man benutzt. Komoot sagt 23,4 Kilometer, 70 Meter hoch, 90 Meter runter. 5 Stunden ungefähr bei Hitze. Wer von euch ist schon mal 22 Kilometer am Stück gelaufen? Ja, es geht, wenn man will. Und wie sieht es mit 45 Kilometer aus? Ja, da hängen die meisten schon über dem Zaun. 5 Stunden hin sind die beiden Leute gelaufen und haben Petrus abgeholt und 5 Stunden zurück. 10 Stunden. Petrus war unterwegs diese Zeit und ich glaube, in dieser Zeit passiert viel. Wenn ich runterkommen will und Klarheit in der Birne haben will, dann gehe ich wandern. Und so nach 15, 20 Kilometer ist der Kopf frei und man kann wieder neu anfangen. Und ich glaube, bei Petrus hat dieser gleiche Punkt angesetzt. Er hat sich gefragt, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Er schickte erstmal alle aus dem Zimmer und dann tat er das, was er von Jesus gelernt hat. Er fasste sie bei der Hand und half ihr beim Aufstehen, beim Auferstehen im wahrsten Sinne des Wortes. Auferweckung zum Leben, es ist hier fast wie selbstverständlich, fast wie nebenbei passiert das Ganze, ohne großes Bohai, ohne magisch aufgeladene Formeln. Petrus betet einfach, sagt ihr, komm, steh auf, es geht weiter, es ist noch nicht zu Ende für dich. Es sieht auch nicht aus, als ob man einen besonderen Glauben haben müsste, den man demonstrieren würde. Es ist auch nicht irgendwie eine Wunderveranstaltung, sondern beiläufig und selbstverständlich. Lukas, der diese Berichte aufgeschrieben hat, ist jemand, der genau hingeguckt hat. Und er hat an vielen Stellen auch Atmosphäre eingefangen und deutlich gemacht. Und ich glaube, der war beeindruckt in der Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wurde. Nicht irgendwie aufgebauscht, kein Sensationsjournalismus, alles nur ganz einfach. Nicht ein Moment des Zweifels. Für die Jünger war es selbstverständlich, Petrus zu holen und Petrus hatte den Impuls. Petrus hat sich wahrscheinlich gefragt, was würde Jesus tun in dieser Situation? Er hat sich nicht gefragt, ist diese Tabitha so ein wichtiger Mensch, der es verdient, länger zu leben, sozusagen als Auszeichnung, sondern er hat sich von Gott inspirieren lassen. Und Gott hat ihm gesagt, die brauche ich noch. Die wächst du jetzt auf. Ich glaube, dass Gott sich beeindrucken lässt, wenn Menschen aus vollem Herzen Gutes tun. Und dass er beeindruckt war von dieser Tabitha, die in einem ganz stillen Job Menschenwürde geschenkt hat. Und deswegen passiert das hier. Eine Selbstverständlichkeit. Drittens. Der Fenstersturz des Eutychus. Ein selbstverständliches Spontanwunder. Wieder eine Geschichte, Apostelgeschichte 20. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß am offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster, 3 Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufheben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn, umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu dem Umstehenden: Hört auf zu klagen, er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus und aß auch selbst davon. Danach sprach er noch lange mit den Versammelten. Als er sich schließlich von ihnen trennte, wurde es bereits hell. Den jungen Mann brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Ich dachte, wenn man den so vorliest, ne, da merkt man schon, da ist echt was los. Ne? Man könnte sagen, Paulus, du bist der Verursacher und mach den Menschen hier wieder wach. Aber es passiert beiläufig, spontan. Man kann natürlich sagen, Paulus war so vertieft in das, was er alles sagen wollte, dass er hier einfach nur weitermachen wollte und deswegen lief die ganze Sache so ab. Bei uns gibt es solche Wunder nicht, wir haben das Baurecht. Hier gab es das nicht. Und man muss zu Paulus Ehrenrettung sagen, die Leute, mit denen er saß, die hatten tags schon gearbeitet. Kein 8-Stunden-Tag, meistens 14, 15 Stunden. Und dass man dann einschläft und bei den ganzen Lampen, die den Sauerstoff verbrauchen, ist kein Wunder. Auch das geht selbstverständlich, christlicher Realismus. Auferweckung, Heilung, Rettung aus Gefahr stehen neben Tod, ausbleibender Heilung und lange zu erduldendem Leiden. In Apostelgeschichte 12 wird berichtet, wie es zu einer Christenverfolgung in Jerusalem kommt. Herodes lässt Jakobus, den Bruder des Johannes, enthaupten. Petrus ist auch im Gefängnis und wird von einem Engel befreit. Am nächsten Tag wäre er dran gewesen. Ein Wunder und ein Ende nebeneinander. Das eine hat Gott nicht verhindert, das andere hat er gefördert. Auch wenn Gott es nicht tut, Gott kann, das ist die Botschaft. Wenn man jetzt zu dem gehört, wo Gott es gerade nicht tut, fragt man sich natürlich, woran liegt es? Liegt es an mir? Aber hier müssen wir uns ein Stück davon lösen, uns einfach sagen, Gott kann, wenn er will. Ich wünsche es, wenn ich Menschen habe, für die ich bete, dass er es nicht nur kann, sondern auch tut. Aber der Glaube ist wichtig. Es ist eben kein Vollkaskoschutz. Und deswegen betet Paulus nicht um ein langes Leben, sondern er sagt, wenn ich früher tot bin, bin ich länger bei Jesus. In der Offenbarung tun wir einen langen Schritt ans Ende der Bibel. Wird das 5. Siegel geöffnet. Es ist eine Szene im Thronsaal Gottes. Die große Gruppe der Märtyrer bitten Gott um ein Ende der Verfolgung, um Bestrafung für die Verfolger. Die Perspektive sind nicht mehr Totenauferweckung, sondern unschuldige Märtyrer. Inzwischen hat man nämlich verstanden, dass Gott das ewige Leben will, dass er Auferstehung bewirken kann, dass er uns diese Auferstehung versprochen hat. Es geschehen Wunder, aber eben nicht nur. Und würde man Paulus fragen, ob er sich persönlich eine Auferweckung wünschen würde, wenn er gestorben würde, würde er sagen: Seid ihr bescheuert? Hört auf. Ich will beim Herrn sein. Es gibt Vollmacht, aber nicht ohne Fehlerquote und ohne Lernprozesse. Der Dominikanerpater und Theologe Professor Francis McNutt hat 1974 ein Buch geschrieben, Die Kraft zu heilen. Ich fand es sehr interessant, dass er beschrieben hat in dem Buch, dass sie immer Teams zusammensetzen von verschiedenen Leuten, die sich einen Kranken angucken und wo kann man besser medikamentieren oder wo müsste man mal wieder richtig deutlich beten. Und sie haben Erfahrungen gemacht. Sie haben gemerkt, wenn sie sich gemeinsam in einer Sache eins machen und Gott bitten, bewegen sie etwas. Und dann haben sie eine Situation gehabt, wo sie für einen Menschen gebetet haben, der sozusagen fast gestorben wäre, und haben festgestellt, der Mensch wurde gerettet, er hat danach noch 2 Jahre gelebt, aber es war die Hölle für ihn und seine Angehörigen. Und sie haben gemerkt, Gott hat uns eine Vollmacht in die Hand gegeben und er erwartet von uns, dass wir unser Gehirn einschalten und fragen, Gott fragen und natürlich den Heiligen Geist einschalten, was will Gott für diesen Menschen? Und vielleicht ist es für einen Menschen gut, wenn es ein Ende gibt, wo wir sagen, es wäre doch viel besser, wenn der noch länger gelebt hat. Wunderheilung gab es immer in der Geschichte. Auch Totenerweckungen. Die katholische Kirche hat darüber Buch geführt. Die sind genial in solchen Sachen. Wenn irgendwo jemand behauptet, die es jemand vom Toten auferweckt haben, haben die erstmal eine Abordnung geschickt. Und die haben nicht gleich gesagt Halleluja, sondern haben erstmal Leute interviewt. Die wollten wissen, war der wirklich tot? Was habt ihr gemacht, dass er wieder lebendig wurde? Und so weiter. Und das wurde geprüft. Und so gibt es in der katholischen Kirche eine lange Liste von beglaubigten Totenauferweckungen. Katpedia nachzulesen. Und schließlich hat Jesus ja auch gefordert, Geheilte, dass sie zum Priestern gehen oder zu den Pharisäern und diese Heilung bestätigen lassen. Wenn wir in die Geschichte gucken, stellen wir fest, dass es in der Missionsgeschichte immer wieder Phasen gibt, wo solche Dinge öfter passiert sind. Afrika zum Beispiel. Vielleicht haben die einen anderen Zugang und glauben mehr. Im Westen sind die Leute alle derartig kritisch, dass Gott sich vielleicht sagt, bringt überhaupt nichts. Hier geht es eben nicht um das Wunder, sondern zu wissen, Gott kann. Und damit sind wir bei unserem Umgang mit dem Tod, mit der Auferstehung und mit dem Leben. Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist die Botschaft. Ich habe mich, als ich diese Predigt vorbereitet habe, gefragt, warum bin ich als junger Pastor, wenn ich zu einem Toten gerufen wurde, nicht anders damit umgegangen? In meiner ersten Gemeinde war es üblich, bevor der tote Mensch zum Bestattungsunternehmer kam, gab es eine Aussegnung. Da kam der Pastor, Priester, egal was, und man hat den Toten gesegnet und für die Hinterbliebenen gebetet. Ich habe mich mal gefragt, soll ich jetzt gebieten, dass der aufsteht? Mein erster Gedanke war meistens bei diesen Menschen, die haben es geschafft. Die sind bei Jesus. Es gab einige Leute, wo absehbar gewesen wäre, 2 Jahre Totalpflege, was auch immer, wo man sagt, das ist auch keine super Perspektive, ein gnädiger Tod. Das war das, was ich gedacht habe. Und es gab Situationen, ich weiß, wo ich einen kleinen Jungen beerdigen musste, da gerät alles durcheinander. Da hat man keine Worte mehr, da kann man die Dinge auch nicht mehr erklären. Und auch da habe ich gemerkt, Gott ist ein Gott der Auferstehung. Er hat diesen Jungen im Blick und bei dem Jungen ist etwas passiert, was ich für das größere Wunder habe. Er hat nämlich seinen Glauben nicht verloren, sondern gefunden. Das war in der Situation das größere Wunder. Für mich heißt das, dass ich damit umgehe, dass der Tod zum Leben gehört, dass ich hoffe, dass viele Menschen Jesus kennenlernen und finden und dass ich auch weiß, wo Menschen ihn nicht finden oder wo ich nicht weiß, ob ein Mensch Zugang zu Jesus gefunden hat und gestorben ist, Gott mit diesem Menschen gerecht umgeht. Das ist meine Hoffnung, mit der ich lebe. Also, Gott kann. Und der Himmel ist offen. Hier leben wir in einer Zeit, wo das Kreuz vieles bestimmt, das Leiden, die Ohnmacht, das Unsichtbare, wo man sich wünscht, dass Gott viel mehr eingreift. Und trotzdem gilt, der Himmel ist offen. Und wenn wir so leben, dann leben wir anders. Dann merken wir, dass in all dem Gebrassel dieser Welt, in allem Leid, die Kraft der Auferstehung stärker ist. Und dass sie uns an Momenten, wo wir vielleicht gar nicht damit rechnen, den Mut haben, aufzustehen, den Rücken gerade zu machen und weiterzuleben. Und vielleicht brauchen wir da auch so Menschen, die sowas Nebensächliches machen, wie Kleidung, die Würde wiederherstellt, die mit ihrer Hilfe nicht Menschen entmündigen, sondern wieder aufrichten, in ihre Würde zurückgeben. Also, wer die Auferstehung lebt, hat eine ganze Menge zu tun. Die gute Botschaft, wir sind nicht allein. Wir haben den Geist des Auferstandenen in unserem Herzen, der uns immer wieder sagt, wenn wir das Dunkel der Welt sehen, der Himmel ist offen. Und zur Rechten Gottes des Vaters sitzt Jesus Christus, dein Herr und Heiland, dein Freund und Bruder. Amen.